Und unsere große Zielsetzung ist ja, wir brauchen Menschen, die nachher auch in der Lage sind, ja, digitale Kommunikation oder soziale Netzwerke, die Mechanismen dahinter zu verstehen, auch aktiv werden zu können nachher. Nicht aktiv im Konsumieren, sondern aktiv im Gestalten.
E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc. E-Learning Inc. ist ein Podcast für jeden, der sich für E-Learning, Weiterbildung, Lernen und generell Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa und Host dieser Show. Die heutige Folge ist bereits Folge 41 und ich spreche mit der wundervollen Nina Mühlens über ihr Bildungs-Startup Digital School Story. Digital School Story unterstützt Schülerinnen dabei, selbst die trockensten Mathe-Lerninhalte in unterhaltsame TikTok-Videos zu übersetzen. Warum Nina das macht und wie sich dadurch ganz nebenbei wichtige Zukunftskompetenzen vermitteln lassen, erzählt Nina im Interview. Außerdem verrät sie, wie auch Unternehmen den Digital Storytelling-Ansatz für ihre Weiterbildung nutzen können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Nina, sehr schön, dass du heute da bist.
Hallo Vanessa, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Du bist Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Digital School Story, selbstständig in der Kommunikationsberatung Klipp und Klar, Pressesprecherin der Gelbe Seiten und Mutter. Wie schaffst du das? Wie bekommt man das alles unter einen Hut? Also wirklich Hut ab an dich, Nina, an der Stelle schon mal.
Ja, es ist sehr herausfordernd und es klingt nach auch nach einer ganzen Menge. Es ist auch eine Menge, aber es macht unglaublich viel Spaß und tatsächlich fliegen einem manchmal Dinge zu, die man vorher gar nicht so geplant hat. Und tatsächlich sind mir die Sachen, die ich mache, extrem wichtig und somit probiere ich, das so gut es geht, unter einen Hut zu kriegen,
ja,
um tatsächlich auch meinen Spaß dabei zu haben bei dem, was ich mache.
Ja. Da wir heute über Social Media sprechen werden, welche Social Media Kanäle nutzt du denn privat und beruflich und wie nutzt du sie?
Gar nicht so einfach, außer die Frage zu beantworten, dass ich sie nicht privat nutze, sondern im beruflichen Kontext LinkedIn, Twitter, Instagram und Facebook. Sie sind natürlich einerseits ein Teil meines Berufs sozusagen, was meine Kommunikationsstrategieberatung betrifft, aber auch natürlich die anderen Felder sozusagen, um in Kontakt zu kommen mit anderen. Ich finde, man kann persönlich und nahbar sein auf Social Media, ohne dass man eben privat ist. Das macht eben den Unterschied aus. Und tatsächlich vermischen sich ja auch die Gesichter oder die Hüte, die man aufhat, eben immer mehr mit einem selbst, mit der Persönlichkeit. Deswegen, man kann es gar nicht trennen, sondern man ist quasi eine Person, die ganz viele Dinge macht. Und das möchte ich eben auch darüber widerspiegeln.
Wir hatten jetzt eingangs schon erwähnt, du bist Co-Founderin und Geschäftsführerin von Digital School Story. Das Bildungs-Startup unterstützt Schülerinnen dabei, aus Lerninhalten Videos in Social-Media-Format zu entwickeln. Idole aus TikTok und Co. unterstützen sie dabei. Wie bist du denn auf die Idee dazu gekommen?
Das war eigentlich eine ziemlich spontane Idee, dass ich gesagt habe, ich melde mich bei dem Hackathon Wir für Schule an 2020 und ich gucke mal, was da passiert. Erstens, weil ich neugierig war, einen Hackathon kennenzulernen, kannte ich noch nicht, wollte ich unbedingt wissen, was ist denn das überhaupt? Ja. Und auf der anderen Seite habe ich eben, mein Kleiner geht ja noch nicht in die Schule, sondern kommt jetzt erst, aber damals war das ja auch noch weit weg, ja. Sondern für mich war tatsächlich das nochmal spannend zu sehen, dass die Welt sich so schnell dreht, die Veränderungen so groß sind, aber tatsächlich in der Schule, die Schule immer noch so sein soll, wie es auch zu meiner Zeit war. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich damit. Ich bin jemand, der lieber macht, statt nur zu meckern, sondern nur so kann man verändern. Und da hatte ich mich angemeldet und wir sind mit unserer Idee, die wir da entwickelt haben in einem Team, eines der Gewinnerprojekte geworden im Bereich Zukunftsskills. Und somit war das natürlich nochmal eins mehr. Ich wollte ja eigentlich nur 4 Tage ausprobieren und dann wieder rausgehen. Jetzt hatte man plötzlich Verantwortung. Das hieß dann, okay, wir müssen mal gucken, trägt so eine Idee eigentlich in der Schule? Das haben wir dann sozusagen auch gemacht und wir haben eine Lernmethode entwickelt, rund um Storytelling, agile Methoden und Medienkompetenz und sind damit ab der Klasse 5 in Schulen, in jeder Schulform wirksam.
Also das Ziel ist sozusagen, Zukunftskompetenzen zu vermitteln und die Schule auch ein bisschen moderner zu gestalten, den Unterricht.
Ja, das Spannende ist, dass Lehrkräfte und Schüler und Schülerinnen das selbstständig tun über die Anwendung, weil wir Lehrkräfte enablen, das selber durchzuführen. Wir sind sozusagen gar nicht sichtbar in der Klasse, sondern wir sind das Backup oder der Sparringpartner oder Sparringpartnerin der Lehrkraft, die das Projekt umsetzt in der Schule, und wir laufen auch im regulären Schulalltag sozusagen mit, was man sich vorstellen kann, zum Beispiel in Mathematik, wenn man 2 Stunden Mathe die Woche hat, da würde man den Matheunterricht sozusagen über Digital School Story lernen, in kleinen Teams, eigenverantwortlich, und damit findet Unterricht ganz anders statt. Und Schüler und Schülerinnen erleben sozusagen eigenverantwortlich Dinge voranzubringen und Inhalte sich zu erarbeiten und die am Ende zu visualisieren in ein kurzes kreatives Video, das ähnlich einem TikTok oder einem Instagram Reels oder einem YouTube Shorts ist und maximal 90 Sekunden lang ist.
Also Digital School Story ist eine Lehrmethode und das Ergebnis ist dann eben ein TikTok-Instagram-Video.
Genau.
Was macht denn ein Video zu einem guten Social-Media-Video aus? Also wodurch zeichnen sich die TikTok- und Instagram-Videos deiner Meinung nach aus?
Da gibt es ja auch ganz Unterschiedliches, ne? Aber das finde ich, was ein gutes Video hat, ist, dass es einfach einen reinzieht, ne? Dass es einen emotional packt und man irgendwie Spaß hat, das zu gucken. Und dann bleibt man weiter und dann swipet man eben auch nicht weg. Und ich glaube, das ist das, was wir gerne eben auch vermitteln wollen oder was natürlich eben auch die Paten eines solchen Projekts, nämlich die großen TikToker selber eben tun und wir damit auch die Lebensrealität der Schüler und Schülerinnen plötzlich in die Schule reinholen. Und damit lernt man sozusagen, was macht ein Video aus? Wie steigt man in ein Video am besten ein? Was braucht eben ein Video, um Menschen auch dabei zu behalten und nicht dann irgendwann rauszugehen? Und genauso, wie kriegt man danach auch eine Interaktion hin mit Menschen? Und das ist ja auch das, was es braucht, nämlich in den Dialog und in den Austausch kommen mit den Themen, die man sozusagen dann irgendwann selber auch setzen möchte.
Und wie läuft der Videoerstellungsprozess dann konkret ab? Du hast jetzt schon gesagt, Digital School Story ist eine Lehrmethode und es geht auf jeden Fall um eine Arbeit in kleinen Teams. Vielleicht kannst du das Ganze noch genauer erläutern an einem konkreten Beispiel.
Also stellen wir uns mal vor, es ist eben im Fach Mathematik und es geht um das Thema Präambel. Und dann recherchieren tatsächlich die Schüler und Schülerinnen zu diesem Themenkomplex. Sie sind in 4- bis 6er-Teams zusammen und dann ist quasi die Klasse in kleinen Gruppen, die sozusagen eigenverantwortlich das Thema recherchieren und schauen, was da, was für sie wirklich wichtig ist in dem Kontext. Und dann übertragen sie das ein bisschen auf den Alltag. Wie findet denn sowas überhaupt im Alltag statt oder wo gibt's sowas? Und da entwickeln sie eine Story, die sie erzählen wollen mit einem roten Faden und definieren dann auch die einzelnen Schritte in dieser Story ganz, ganz konkret in einem Storyboard. Was passiert da, sodass wirklich jeder einzelne Schritt auch dokumentiert wird? Da ist es natürlich wichtig, dass sie sich abstimmen im Team. Was wollen sie da eigentlich tun? Und auch das bringt ja ein Stück weit ja Komplexität mit sich. Denn jeder hat eine Meinung, jeder hat auch Ideen, die er einbringen muss. Und letztlich liegt es am Team, sich auf einen Nenner zu kommen, welche Geschichte sie erzählen wollen. Und wir haben quasi nach 2 Retrospektiven eingeblendet auch, in dem Schüler und Schülerinnen dann auf der Metaebene ihren Prozess nochmal optimieren und feedbacken können, um den dann sozusagen für die nächste Phase, in die sie eintreten, nach dem Storytelling, nämlich in das Thema Visualisieren, in ein Kurzvideoformat nochmal, ja, entwickeln oder überarbeiten können sozusagen und auch schauen können, was wollen Sie denn verändern in diesem Prozess für die nächsten Schritte? Was wollen Sie optimieren? Und dann geht sozusagen daran, wenn Sie das alles festgelegt haben, den ersten Dreh und Schnitt zu machen von Ihrer Geschichte, auch zu gucken, wer hat dann welche Rolle. Und dann trauen Sie sich daran ganz frei, erstmal auch ohne Hilfestellung, um wirklich auch eigenständig Lösungen zu finden, sich auszuprobieren, zu experimentieren so richtig. Und dann bekommen Sie sozusagen eine Blaupause gezeigt eines großen TikTokers, der einen Schulinhalt aufbereitet hat und man eben da sehen kann, der geht ganz anders ran vielleicht, als wir es gemacht haben. Und es führt meistens dazu, dass die Schüler und Schülerinnen nochmal den Reset-Knopf drücken, häufig auch Rollen im Team nochmal tauschen, sich neu aufstellen, weil sie feststellen, die Stärken, die wir uns vorher zugeschrieben haben, das passt auch nicht so richtig und der andere kann vielleicht besser schneiden, der andere kann vielleicht doch besser vor der Kamera agieren, sodass sie da auch ihre Story inhaltlich auch nochmal ein Stück weit anpassen und wirklich zu gucken, transportieren sie denn das auch, was sie sagen wollen, wirklich? Das wird auch nochmal in so einem kurzen Speed-Dating gemacht, sodass die Gruppen sich gegenseitig nochmal feedbacken, ist es denn eigentlich verständlich, was wir für eine Geschichte erzählen? Und dann geht's weiter an den zweiten Dreh, nämlich sie überarbeiten dann quasi ihre Geschichte und ihren Videodreh nochmal, schneiden neu und dieses Video kriegt dann quasi der Pate des Projekts im Vorfeld zu sehen und dann sind wir virtuell live zugeschaltet in die Klasse und feedbacken mit den Schüler und Schülerinnen in einer Schulstunde ihre Videos, geben ganz konkrete Tipps und Erfahrungen auch wieder, was man da optimieren kann, also wo vielleicht nochmal es wichtiger wäre, nochmal ein Augenmerk drauf zu legen. Und mit diesem Feedback finalisieren die Schüler und Schülerinnen dann sozusagen ihr Video. Und dieses Video wird dann am Ende präsentiert, wird nochmal in den Gesamtkontext des Faches dann und des Schulinhalts, der vermittelt werden soll, nach dem Lehrplan ja eben auch, in den Gesamtkontext von der Lehrkraft eingeordnet. Die Schüler können quasi danach auch nochmal die einzelnen Sachen auch gemeinsam durchgehen, nochmal feedbacken. Und am Ende gibt es sozusagen ein Zertifikat, das die Schüler und Schülerinnen, die Schule, aber auch die Lehrkraft bekommen. Und dann ist das Projekt abgeschlossen nach 12 bis 18 Schulstunden. Und damit bewerben sich häufig eben auch die Schüler und Schülerinnen für Praktikaplätze oder nachher für Ausbildungsplätze.
Du hast jetzt eben von Projektpaten gesprochen. Wer ist denn der Projektpate und was ist seine Rolle?
Du meinst jetzt den TikToker sozusagen?
Der TikToker ist der Projektpate.
Genau, also der TikToker ist sozusagen der Pate des Projekts, der in der Q&A-Session die Videos ganz konkret feedbackt und da Hilfestellung gibt. Und da hat man natürlich dann den Profi an der Seite, den sie eben häufig als große Vorbilder haben, denen sie folgen und was ja für uns auch so das auslösende Moment war. Also sprich, junge Menschen sind unglaublich lange auf Social Media aktiv, indem sie konsumieren, aber nicht gestalten. Und unsere große Zielsetzung ist ja, wir brauchen Menschen, die nachher auch in der Lage sind, ja, digitale Kommunikation oder soziale Netzwerke, die Mechanismen dahinter zu verstehen, auch aktiv werden zu können nachher. Nicht aktiv im Konsumieren, sondern aktiv im Gestalten.
Und was ist die Rolle der Lehrkraft in dem ganzen Videoerstellungsprozess? Du hattest ja gesagt, zum Beispiel nach der Storyboard-Erstellung gibt es ein Feedback zur Zusammenarbeit. Passiert das mit der Lehrkraft zusammen?
Genau, also die Retrospektiven, das machen tatsächlich, sollten die Schüler und Schülerinnen auch eigenverantwortlich im Team machen. Da ist die Lehrkraft häufig dabei und guckt auch nochmal zu und kann auch unterstützend helfen, wenn es da Probleme in den jeweiligen Gruppen gibt. Aber tatsächlich wird die Lehrkraft Lernbegleiter oder Begleiterin. Also sprich, man macht eben nicht mehr frontal den Unterricht, sondern man nimmt sich zurück, man hat die beobachtende Rolle, man geht quasi in die Gruppen, wenn Hilfestellungen gebraucht werden. Man hat so ein bisschen die Rahmenfunktion, dass der Rahmen klar ist und gesteckt ist, in dem sich die Schüler und Schülerinnen dann mit bewegen. Und sollten da eben auch Fragen nochmal auftauchen, sind wir sozusagen immer der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin für die Lehrkraft, um da sofort zu helfen und zu unterstützen.
Digital School Story wurde, glaube ich, 2020 gegründet. Mhm. Welche Learnings, Erfolge oder vielleicht auch Misserfolge oder Sachen, wo man anders machen muss, hast du seitdem erlebt? Was kannst du da so teilen?
Was habe ich da alles erlebt? Eine ganze Menge haben wir erlebt tatsächlich. Also erstmal war für uns natürlich wichtig, wie wird Digital School Story, also wie wird die Methode überhaupt angenommen? Wird die nachgefragt und das haben wir im ersten Jahr sehr, sehr gut testen können. Wir haben mit 675 Schülern und Schülerinnen gearbeitet im ersten Jahr in 9 Bundesländern. Für uns war erstmal wichtig, sind wir anschlussfähig für jedes Bundesland, für jede Schule? Wie werden wir angenommen? Und wie ist so die Resonanz mit den Lehrkräften danach auch und den Schülern und Schülerinnen? Da haben wir sehr, sehr viel gelernt, weil wir auch immer wieder unser Produkt optimiert haben, sozusagen, die Lernreise mit den Inhalten, die wir auch zur Verfügung stellen. weil es ganz wichtig ist, dass die Schüler und Schülerinnen auch Spaß dabei haben. Das ist so eines der Kernthemen. Wie kriegt man nämlich nachher intrinsische Motivation oder wie entsteht die, indem man eben Spaß dabei hat, was man macht. Und gleichzeitig auch man vielleicht Sinn erkennt daran, was man tut. Und gleichzeitig auch Spaß hat, im Team sich anders kennenzulernen. Gleichzeitig, wenn eine andere Lernkultur in der Klasse sozusagen passiert. Und das sind alles Dinge, die für uns extrem wichtig waren, mit draufzuschauen. Und das haben wir sozusagen immer wieder an den Feedbacks auch sehr, sehr schnell und sehr nah dran nachjustiert und verändert, sodass wir wirklich ein Produkt haben, was genau nach dem geht, was die Schüler und Schülerinnen motiviert und begeistert und auch Spaß macht zu lernen. Und mit der Zielsetzung eben, wie können wir Lernen positiver belegen? Also sprich, wir werden ja nicht mehr einen Job haben irgendwann, den wir dauerhaft machen, sondern es geht ja eher darum, wie können wir was lernen, was an unseren Stärken orientiert ist und gleichzeitig uns Spaß macht, aber sich vielleicht eben auch weiterentwickelt in eine ganz andere Richtung, die wir vorher noch gar nicht gekannt oder gewusst haben. Also sprich, wir werden nicht mehr einen Job nur haben, sondern vielleicht am Ende 10 gemacht haben. Dafür müssen wir uns aber auch kennenlernen und dafür müssen wir eben Spaß haben an dem Neuentdecken und an eine Bereitschaft haben, über den Tellerrand zu schauen und weiterlernen zu wollen. Und ich glaube, dass das vielleicht Möglichkeiten sind, das positiver zu stimulieren. Und dadurch, dass wir die Lebensrealität einbinden, den Lebensbezug, was sie richtig gut finden, hat es natürlich nochmal eine ganz andere Wirkungsentfaltung, als wenn wir jetzt per se nur ein Videoprojekt machen. Und das ist auch der Unterschied nachher, dass es eben viel, viel mehr ist, weil sehr, sehr viele Methoden angewendet werden, die quasi durchlaufen und es eigentlich einfach wirkt, weil es muss einfach wirken, aber tatsächlich doch sehr komplex ist in den Inhalten, die darüber mitvermittelt werden. Das Spannende ist eben, wenn man die Komplexität sozusagen eigentlich gar nicht merkt, sondern es über das Spaß machen, man automatisch und einfach lernt. Und dann, glaube ich, ist was richtig gut.
Ja, jetzt ist bei euch das Video, das Ergebnis, es ist ein Video, das für TikTok zum Beispiel oder Instagram geeignet wäre, also was zu dem Content dort passt, aber es muss nicht zwangsläufig geteilt werden, oder? Also bei euch geht es mehr darum, das Video zu produzieren. Ihr inspiriert euch an den Plattformen, aber ihr nutzt die Plattformen jetzt nicht aktiv.
Genau, also sprich, wir schaffen einen vertrauensvollen Raum oder Experimentierraum, wie ich das ja auch schon gesagt habe, in dem die Schüler und Schülerinnen am Ende entscheiden selber, was mit ihrem Video passiert. Also wir haben da gar keine Rechte dran, das liegt uns auch total fern, sondern wir möchten, dass sie sich trauen, Dinge auszuprobieren. Das bedeutet, dass sie sich trauen und austesten, wie wirke ich vor der Kamera, wie ist meine Stimme. Das ist auch das, was wir erleben, dass sich ganz viele nicht trauen, vor die Kamera zu gehen, sondern gerne anderes davor schieben, ob das jetzt Bilder ist, ob das jetzt was Gebasteltes ist, was man damit macht. Also alles das sind die tatsächlich auch sehr kreativ, um nicht vor die Kamera gehen zu müssen. Aber die Intention ist tatsächlich, wir schaffen einen Raum und die entscheidet, ob ihr das hinterher teilen wollt oder nicht. Also auch, ob sowas sichtbar wird, zum Beispiel auf einer Schulwebseite oder nicht. Und ich finde, es ist ganz wichtig, das zu respektieren, ob junge Menschen das wollen oder nicht, sie ernst zu nehmen mit den Themen, die sie umtreiben. Und deswegen ist es ganz wichtig, einen Raum zu schaffen, der abgeschlossen ist.
Wie können denn Unternehmen das Projekt fördern und was haben sie davon?
Also wir suchen tatsächlich immer die Brücke zu Unternehmen, weil ich glaube, dass Schule und Wirtschaft enger miteinander verzahnt sein sollten. Letztlich geht's, also Unternehmen suchen händeringend Auszubildende. Ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, um in Kontakt zu kommen miteinander, um neue Gesprächsanlässe zu schaffen. Man kann uns fördern, indem man sagt, ich möchte ein Schulprojekt fördern. Schule XY in meiner Nähe würde ich gerne unterstützen, dass sie darüber mit lernen kann. Und dann kann man sozusagen miterleben, wie Schüler und Schülerinnen in diesem Projekt arbeiten. Also man kann zum Beispiel beim Start des Projekts dabei sein. Man kann bei der Frage-Antwort-Runde entweder virtuell zugeschaltet sein mit uns oder man ist vielleicht sogar vor Ort und erlebt die Schüler und Schülerinnen. Man erlebt tatsächlich diese Dynamik, die da auch neu entsteht in diesen Teams. Und man kann natürlich am Ende bei der Abschlusspräsentation dabei sein, die Zertifikate überreichen, auf denen man auch sichtbar ist selber und dann tatsächlich damit in eine neue Dialogform übertreten, nämlich indem man schaut, was interessiert denn tatsächlich die jungen Menschen, was haben die erarbeitet, wie sind die da rangegangen und dann sozusagen eine andere Form wählen, das Gespräch zu eröffnen, als wenn man jetzt auf einer Messe zum Beispiel ist. Und häufig geht es ja nicht darum, wie präsentiert sich denn das Unternehmen ganz toll und strahlend, sondern was treibt denn vielleicht eben auch junge Menschen um? Und damit kann ich sehr, sehr viel lernen, auch für mich als Organisation. Wie wollen denn junge Menschen vielleicht nachher lernen? Was ist denen wichtig? Mhm. Wie arbeiten die? Und um solche, um sozusagen besser anschlussfähig auch zu sein. Ja. Ich glaube, es ist ein ganz tolles Medium, darüber eine neue Form des Dialogs zu finden, aber auch gleichzeitig zu sagen, wir rücken, überall wollen wir den Mensch in Fokus rücken, aber dann rücken wir ihn doch echt in den Fokus, indem wir wirklich auch als Unternehmen schon sagen, ich unterstütze junge Menschen dabei, dass sie die Skills lernen, die sie nachher auch brauchen, die wir im Unternehmen auch wollen oder die auch da sein müssen, um unser Setup gut bedienen zu können, das wir haben und auch tatsächlich Transformationen in Unternehmen auch mit aktiv gestalten zu können. Und das, den Aha-Moment gibt sozusagen schon, wenn Schüler und Schülerinnen ihr Praktikum dann machen und sozusagen mit Digital School Story auch gearbeitet haben und da dann auch agile Elemente zum Beispiel in der Organisation wiederfinden und auf einmal die Verknüpfung haben, das, was wir da machen, hat total Sinn und ich erlebe das plötzlich in einem Unternehmen wieder und es wird tatsächlich auch da plötzlich wieder Alltag. Und das ist, glaube ich, das Spannende dabei, wie neue Verbindungen auch mit entstehen können. Mhm. Und gleichzeitig ist eben noch die Möglichkeit, dass wir natürlich auch in Organisationen das umsetzen. Also sprich, Digital School Story wird ja nicht mehr nur in der Schule praktiziert, sondern auch in der Hochschule und auch in Unternehmen. Mhm. Und dann kann man sowas mit Auszubildenden umsetzen oder auch mit Mitarbeitenden. Und das, was wir aber tun, ist, wenn man uns sozusagen in einen Wirtschaftskontext einsetzt, fördert man automatisch Schulprojekte mit. Also sprich, wir möchten immer die Kombination tun, junge Menschen weiter zu qualifizieren mit ihren Skills, die sie brauchen. Und somit hat man einerseits was Eigenes davon, nämlich, dass ich Mitarbeitende selber stärken kann, aber auch gleichzeitig in die Zukunft investiere, die vielleicht im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr dann auch potenzielle Auszubildende für mein Unternehmen wieder sein können.
Jetzt hast du angesprochen, Unternehmen können das Konzept auch für in ihrer Weiterbildung nutzen, was ich als auch sehr spannend finde. Was ist da anders oder muss man da was anderes beachten, wenn man jetzt mit Mitarbeitenden eines Unternehmens arbeitet? Also läuft das genauso ab wie das Beispielprojekt, das du jetzt für die Schule erklärt hast? Oder muss man das anpassen? Jetzt sage ich jetzt mal auf eine erwachsene Zielgruppe.
Also ehrlicherweise sind wir alle Schüler, wenn man das mal nimmt. Also ich glaube, wir müssen wegkommen von Begriffen, die so verhaftet sind, fest oder dann eben auch mit Schule verbunden werden. Letztlich sind wir alle Lernende. Ob das in der Schule ist, ob das im Unternehmen ist, auch da entwickeln wir uns alle weiter. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, was wir im Kopf haben sollten einfach, dass man da anders Begriffe vielleicht auch besetzt zukünftig. Unser Setup ist tatsächlich ähnlich wie in der Schule auch. Es gibt sozusagen jemand in der Organisation, der wie in der Schule die Lehrkraft da Projektbegleiter ist oder projektbegleitend die Umsetzung betreut und mit uns dazu auch im Austausch steht. Und es geht letztlich darum, welcher Themenkomplex soll auch in einem Unternehmen bearbeitet werden. Das kann ja einerseits sein, ich möchte mal eine Abteilung vorstellen, dass sie anderen Abteilungen sozusagen auch sagt, was mache ich denn eigentlich? Häufig ist das ja schon sehr schwierig, dass andere Abteilungen wirklich genau wissen, was macht denn jemand da? Beispielsweise in der Personalentwicklung, was tun die so wirklich? Und dann ist es ja ganz spannend, tatsächlich sowas als Team auch mal zu erarbeiten und damit sich selber anders kennenzulernen und gleichzeitig mal zu gucken, welche Geschichte wollen wir denn eigentlich erzählen. Und das kann total facettenreich sein und auch da hat es ganz viele neue Komponenten miteinander, wie man zusammenarbeitet. Und auch da ist wieder die Frage, macht man hinterher sowas sichtbar? Oder macht man sowas auch als Übungsräume für Mitarbeitende, damit sie sich auch an diese Sachen rantrauen? Denn das, was wir festgestellt haben, ist, man macht. Und das ist das, was in Unternehmen ja häufig, wo man sich nicht traut, einfach Neues auszuprobieren. Und in diesem Raum hat man tatsächlich auch da die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Wie wirkt man? Das funktioniert tatsächlich sehr gut hierarchieübergreifend, weil es um die Sache geht, um die man voranbringen will da. Und das sind, glaube ich, ganz wesentliche Momente, wo man neu arbeiten, neues lernen kann und gleichzeitig auch eine ganz andere Wirkungsentfaltung sich freisetzt bei jedem Einzelnen. Also ich mich stärke, aber gleichzeitig auch plötzlich ein anderes Team stärke, die noch nie so in der Form vielleicht zusammengearbeitet haben. Also es passiert auch da und es ist sehr, sehr spannend, das auszuprobieren einfach mal.
Welche drei konkreten Hacks können sich denn deiner Meinung nach Ausbilder und Führungskräfte von TikTok und YouTube und Instagram-Stars abschauen?
Meine drei Hacks sind tatsächlich, dass die einfach machen, dass sie ausprobieren, dass vielleicht nicht alles immer Hochglanz ist oder sein muss, sondern dass es eine Möglichkeit ist, eine Botschaft auch zu sagen, die plötzlich völlig authentisch ist.
Ja. Ja, vielen Dank für das Interview. Wirklich ein tolles Projekt und eine tolle Idee. Zum Abschluss gibt es immer noch zwei Fragen, die jeder Gast von mir gestellt bekommt. Und zwar, kannst du unseren Zuhörenden einen persönlichen Tipp geben, wie sie das Thema Weiterbildung für sich richtig angehen können?
Neugierig bleiben oder Neugier entdecken, über den Tellerrand schauen und einfach mal den Blick schweifen lassen und mal reinschauen und dann drauf hören oder drauf achten, was es mit einem selbst macht, um tatsächlich in das Thema Begeisterung oder Spaß auch zu kommen. Und dann, glaube ich, passiert ganz viel mit einem. Und das finde ich auch für Weiterbildung ganz, ganz wichtig, weil man eben sich nur weiterbildet mit den Dingen richtig gut oder die auch nachher drin bleiben in einem, wenn man das wirklich, wirklich machen will.
Und dann, wen nominierst du als potenziellen Podcast-Gast, der sich irgendwie mit den Themen Weiterbildung, Digitalisierung, Lernen oder E-Learning beschäftigt?
Ich würde Harald Schirmer nominieren, weil Harald ist jemand, von dem man tatsächlich Begeisterung fürs Lernen wirklich lernen kann. Denn der ist jemand, der immer bereit ist, Neues auszuprobieren, über den Tellerrand zu schauen. Und Harald ist für mich tatsächlich auch jemand, der, von dem ich unglaublich viel lernen kann und ich total happy bin, dass er sich auch bei Digital School Story beispielsweise engagiert. Mhm. Aber für Harald Lernen immer im Fokus steht. Also und gerade auch das Thema gemeinsam lernen und zu wachsen. Und dafür könnte ich mir keinen besseren Gast vorstellen, als mit Harald Schirmer zu sprechen.
Was macht er? Was ist sein Schwerpunkt?
Der ist bei der Conti und ist da quasi genau für sowas auch mit zuständig. Der hat Communities mit aufgebaut über viele, viele Jahre und weiß tatsächlich eben gut, wie Netzwerke funktionieren und wie man darüber auch Neues ausprobieren kann.
Ja, super, dann vielen Dank für das Interview und deine Zeit.
Ja, ich danke auch. Und ich hoffe, die Hörer nehmen auch was mit aus unserem Podcast. Danke für die Einladung.
So, das war's auch wieder für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert. Die nächste Folge erscheint am 22. Mai und dreht sich ganz darum, wie wir mit Daten Lerner besser verstehen können. In dem Sinne, stay tuned!